Zwischenfälle. Hörgeschichte auf Radio Z.
War da was?
Ja, gegenläufige Erinnerungen.
Die Radikalen der alten Frauen.
Der Aufstand gegen die WAA.
Die renitenten Nonnen des Mittelalters. Zwischenfälle.
Hörgeschichte auf Radio Z.
Die beunruhigende Aktualität der Vergangenheit. Heute die renitenten Nonnen des Mittelalters.
Moderne Kinoklänge aus einer mittelalterlichen Kirchenruine inmitten von Nürnberg. Die Rede ist von der ehemaligen Frauenklosterkirche der Dominikanerinnen von St. Katharina, die heutzutage als Bühne für Freiluftveranstaltungen genutzt wird, in diesem Fall von dem Sommernachtsfilmfestival.
Zerstört wurden Kirche und angrenzende Klostergebäude samt Kreuzgang im Zweiten Weltkrieg. Nachdem die Kirche bereits schon zuvor profanisiert worden war und nicht mehr für Gottesdienste genutzt wurde, blieb sie auch nach 1945 eine Ruine, die einzige in der Nürnberger Innenstadt, die noch auf das Kriegsgeschehen verweist. Der Kreuzgang wurde wieder aufgebaut. Heute befindet sich dort die Nürnberger Stadtbibliothek.
Wir treffen dadurch auf den seltenen Fall eines Ortes, an dem die Geschichte einer Frauengruppe in der öffentlichen Erinnerungskultur sichtbar gemacht werden kann. Bedeutsam ist diese Geschichte deshalb, weil die Nonnen des Klosters um 1500 eine der größten Bibliotheken aller Frauenklöster im deutschsprachigen Raum besaßen. Mit der Auflösung des Klosters im Zuge der Reformation gingen viele Bücher verloren, doch ein Teil wird heute in der wissenschaftlichen Handschriftenabteilung der Stadtbibliothek aufbewahrt und erforscht, wodurch die Geschichte dieses hochgebildeten Frauenraumes bewahrt bleibt.
Dr. Christine Sauer ist die Leiterin der historisch-wissenschaftlichen Sammlung in der Nürnberger Stadtbibliothek und eine versierte Kennerin der mittelalterlichen Handschriften aus dem Katharinenkloster.
Das Katharinenkloster hatte eine sehr große Bibliothek. Wir wissen sehr genau Bescheid über den Bestand an deutschsprachigen Handschriften. Da gibt es einen Katalog dazu. Und da kann man eben auch genau sehen, was dann eben noch vorhanden ist. Das sind ungefähr 600 Titel darin genannt. Und wir haben im Bestand um die 200 Handschriften noch aus dem Katharinenkloster. Also es ist rund ein Drittel von der deutschsprachigen Bibliothek bei uns noch vorhanden. Es ist ein relativ großer Bestandteil und es ist, glaube ich, auch aufgrund der guten Dokumentation durch den Katalog eine der am besten erforschten Bibliotheken aus einer Frauengemeinschaft im deutschsprachigen Raum, die auch immer und immer wieder als Beispiel eben hergenommen wird. Zumal St. Katharina in Nürnberg kein unbedeutendes Kloster gewesen ist.
Haben die Nonnen im Mittelalter also selbstverständlich Bücher kopiert und dadurch vervielfältigt sowie Werke aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzt? Haben sie Kompilationen aus diversen Werken zusammengestellt, selbst Schriften verfasst und durch ein erstes Bibliothekssystem ihre Bücher auch an andere Frauenklöster verliehen? Dauerte es im weiteren Verlauf der Geschichte einige Jahrhunderte, bis Frauen wieder am Bibliothekswesen zumindest als Leserinnen beteiligt wurden. So heißt es Ende des 19. Jahrhunderts über die erste Bibliothek in Nürnberg.
Es ist eine Lesehalle für alle Volksklassen. Ein großer, saalartiger Bau, einfach, aber behaglich eingerichtet, in dem 150 Leser bequem Unterkunft finden können. Für Frauen sind besondere Lesetische eingerichtet.
Warum auch immer. Das Vorlesen in den Frauenklöstern war dagegen alltäglich. Meist während des Essens und in lateinischer Sprache.
Dass nicht allein der Mund hungrig sei nach der Speise, mehr auch eure Ohren begehret das Wort Gottes.
Aber wie kam es nun zu diesem außerordentlichen Hort der Frauenbildung im spätmittelalterlichen Nürnberg?
Zu Beginn des 13. Jahrhunderts entstanden sogenannte Reform- und Bettelorden, darunter die Dominikaner, denen sich auch Dominikanerinnen anschlossen. Bereits 1277 gab es 58 Dominikanerinnenklöster in deutschen Landen und 10 Jahre später waren es bereits 82. Ihre Zahl wuchs ständig an. In Nürnberg wurde 1294 das Dominikanerinnenkloster St. Katharina gegründet. Damit lag es ganz im Trend der Zeit.
Klosterfrauen, also Nonnen, standen im Ansehen der mittelalterlichen Gesellschaft sehr hoch. Zeichneten sich ansonsten die Ansichten der Kirche durch Körper- und Frauenfeindlichkeit aus, genossen diejenigen, die ihr Leben der Kontemplation und der Keuschheit weihten und auf jede Sexualität verzichteten, große Verehrung.
Dass man im Mittelalter das Leben im Kloster so hoch schätzte, hing eng mit der Konzentration auf das Jenseits zusammen. Die irdische Existenz war vergänglich und von vornherein dem Tod geweiht, währenddessen allein ein christlich bestimmtes klösterliches Leben selig machen konnte. Von diesem konnte man nach dem Tod die Rettung ins ewige Leben erwarten. Der jungfräuliche Klosterstand galt als der ranghöchste in der christlich bestimmten Hierarchie. Dagegen war eine Ehefrau nur ein Wesen zweiter Ordnung.
Keuschheit bildete zusammen mit Armut und Gehorsam die drei Gelübde, die Nonnen und Mönche bei ihrem Eintritt in ein Kloster ablegen mussten. Das Aufnahmealter der Mädchen im Katharinenkloster lag bei 14 Jahren. Sie hatten dann einige Probejahre zu bestehen, das Noviziat, in dem sie sich wie eine normale Ordensschwester benehmen mussten.
Für das Katharinenkloster hatten die Nürnberger Dominikanermönche bestimmt, dass das Kloster von einer hohen, starken Mauer umgeben sein musste, mit einem Tor aus Holz, das sowohl von innen als auch von außen verschließbar sein sollte. Das unerlaubte Verlassen des Klosters wurde streng bestraft und war nur in den dringendsten Fällen erlaubt.
Der Empfang von Briefen oder Paketen war den Nonnen untersagt, ebenso solche wegzuschicken. Selbst die Priorin durfte nur in Anwesenheit von zwei anderen Schwestern Schriften von außerhalb lesen oder selbst Briefe schreiben. Vermutlich wollte man mit dieser Regelung auch etwaige kirchenpolitische Aktivitäten der Priorin kontrollieren.
Man muss sich das wirklich so vorstellen, das war ummauert, das Kloster. Und dann gab es da eine Öffnung, das war in der Regel ein Fenster, das war vergittert. In der Regel war es nicht nur vergittert, sondern da waren auch noch Bleche mit davor und dann noch ein Vorhang dahinter, sodass der Blickkontakt zur Welt auch nicht gegeben war. Und wenn dann jemand von außen an dieses Fenster kam und dann eben in Austausch mit den Nonnen treten wollte, dann musste er eine Glocke läuten oder sie. Und dann kamen dort zwei Nonnen an dieses Fenster, nämlich einmal die Nonne, die man dort wirklich auch in Kontakt treten wollte, und eine Aufhörerin, die hat das Gespräch eben sozusagen belauscht, damit eben auch nichts irgendwie, was nicht im Sinne der Nonnen war, dort an diesem Fenster auch kommuniziert werden konnte oder auch passieren konnte. Man hatte nämlich zusätzlich zu dem Fenster noch eine kleine Drehtür dort und da konnten eben auch Sachen durchgegeben werden. Also es war ganz streng, es war wirklich Sinn dieser Frauen, sich auf das Gebet zu konzentrieren, auf ihr Leben im Kloster und von der Welt in der Stadt, ja mitten in Nürnberg hier auch eben abgeschlossen zu leben.
Das Leben von Nonnen war von Beten, Arbeiten und Lesen bestimmt. Das eigentliche Ziel eines Klosters waren nicht tätige Nächstenliebe oder soziale Arbeit, sondern die Nonnen hatten eine rein religiöse Funktion. Sie bestand in der geistlichen Fürbitte für das eigene Seelenheil und vor allem für das der restlichen Stadtgesellschaft.
Da die Nonnen bereits eine Stunde nach Mitternacht zum Nachtgottesdienst geweckt wurden, muss es nicht verwundern, dass immer wieder gemahnt werden musste, das Wecken nicht zu verschlafen und im Chor nicht einzuschlafen. So forderte der Ordensprovinzial Eberhard von Kleve bei seinem Besuch im Katharinenkloster 1518 die Nonnen eindringlich auf und ließ seine Mahnungen auch verschriftlichen.
So dass erst Zeichen gehört wird, soll man aufstehen, nicht lang besinnen, sondern behend aufgestande.
Der Tagesablauf war streng nach den Stundengebeten eingeteilt, kleinen Zeiteinheiten, die eine strenge Ordnung vermittelten. Es waren 7 Zeitperioden, die den Tag vom Aufgang bis zum Untergang der Sonne einteilten.
Doch natürlich sind solche Regeln auch nur Regeln, die gebrochen werden konnten. Und so ist die Geschichte mittelalterlicher Frauenklöster vielfach eine Geschichte von Grenzüberschreitungen und Renitenz gegen zu strenge Normen.
Gegen Ende des 14. Jahrhunderts wurden in Nürnberg, wie ungefähr zeitgleich auch in anderen Städten, Stimmen laut, die die Reformierung von Frauen- und Männerklöstern einforderten. Es wurden immer ähnliche Beschuldigungen geäußert, in Männerklöstern zudem noch homosexuelle Kontakte bemängelt, dies häufiger als in Frauenklöstern.
Auch hier in Nürnberg hatte der Prior des Dominikanerordens Anstoß genommen an
der Ungeistlichkeit und großen Verlassenheit der Schwestern des Katharinenklosters. Außerdem der Bösgeist, das selbst viel gewonnen hätte.
Er warf den Klosterschwestern vor, nicht die absolute Klausur einzuhalten und weitere, nicht näher definierte, schlechte Gewohnheiten zu besitzen.
Begleitet von einer Abordnung des Nürnberger Rates und zusammen mit Dominikanermönchen betrat der Dominikanerprior 1396 das Katharinenkloster. Laut seinen eigenen Angaben forderte er in ruhigem Ton den Gehorsam der Nonnen und die Sperrung des Klosters, was so viel wie die Wiedereinführung der absoluten Klausur bedeutete.
Die Schwestern ließen jedoch nicht mit sich verhandeln. Sie leisteten Widerstand gegen die Eindringlinge und zwar
mit großen, unzüchtigen Sitten und unfraulichen Weisen und Gebärden.
Zu gerne hätten wir gewusst, wie im 14. Jahrhundert unfrauliche Gebärden ausgesehen hatten.
Nachdem daraufhin der Prior den ungewöhnlich anmutenden Befehl erteilt, die widerspenstigen Nonnen zu fesseln, kommt es zu Tätlichkeiten. Es handelt sich schließlich um gottgeweihte Jungfrauen. Eine Nonne, die sich nicht anfassen lassen möchte,
hebt starklich ihren Fuß auf mit Frevel und stoßt den ehrwürdigen Mann so grimmiglichen, dass er hinter sich fiel auf das Erdreich.
Wie es Johannes Meyer in seinem Buch der Reformatio Predigerordens 1468, also einige Jahrzehnte später, rückwirkend schilderte.
Der Widerstand der Frauen war so groß, dass die Männer unverrichtete Dinge abziehen mussten. Vorerst, um ihre Reformierung durchzusetzen, gingen sie mit einer List vor.
Jeder Mann sollte ein Säckchen bei sich tragen und dieses bei den mit großer Wahrscheinlichkeit eintretenden Kampfhandlungen den Nonnen ins Gesicht werfen. Auch wieder durch eine List erhielt die Abordnung Einlass in das Kloster. Handwerker, die im Kloster beschäftigt waren, ließen die Männer ein.
Sie wurden jedoch bald von 2 Nonnen bemerkt, die sich gegen die unerlaubten Eindringlinge zur Wehr setzten. Eine der beiden nahm ein großes Kruzifix, praktischerweise in jedem mittelalterlichen Kloster griffbereit, und wollte es dem Dominikanerprior auf den Kopf schlagen.
Der Schlag konnte abgefangen und die Nonnen ruhig gestellt werden. Auf welche Art und Weise ist leider nicht überliefert. Den Frauen wurde eine päpstliche Bulle verlesen, woraufhin sie erneut tätlichen Widerstand leisteten, vermutlich schrien sie laut, um das Vorlesen zu übertönen.
Nun warfen die Ratsabgeordneten den Nonnen das Mehl ins Gesicht, wodurch sie kampfunfähig gemacht wurden.
Also kam es mit großer Arbeit dazu, dass dasselbe Kloster verschlossen ward, dass danach nimmer mehr so viel Ausgangs und Ingangs geschah als zuvor.
Da die Frauen jedoch mit Gewalt und gegen ihren Willen zu der strengeren Klosterreform gezwungen worden waren, legten sie Beschwerde dagegen ein, mit Erfolg. Am 8. Dezember 1398, also knapp 2 Jahre später, wurde bestätigt, dass die Nonnen nicht gegen ihren Willen zu einer strengeren Lebensführung gezwungen werden könnten. Die alten Zustände richteten sich wieder ein im Katharinenkloster.
dauerte nicht ewig. 1428, 30 Jahre nach dem gescheiterten Versuch, kam es zu einer erneuten Visitation im Frauenkloster. Auch nun gab es gewisse Missstände zu kritisieren. Und dieser abermalige Reformierungsversuch war nun erfolgreich.
12 Nonnen aus einem strengen und bereits reformierten Kloster aus dem Elsass wurden nun in den Nürnberger Konvent eingesetzt, die Nürnbergerinnen auf strengere Regeln einschwörten. Doch dass die Annahme der Reformation so reibungslos nicht über die Bühne ging, verdeutlichen folgende Nachrichten, in denen die Rede ist von
Cervicose femine, quas ad plenum pietas reformatorum non valebat trahere.
Also von einigen hartnäckigen Frauen, die bei aller Liebe und Milde nicht auf die Seite einer Reformation gezogen werden konnten.
Nach der Reformierung
vermauerten die Dominikanermönche alle Fenster und Türen.
Trotz des massiven Widerstands der Nonnen gegen die strengeren Regeln muss man also festhalten, dass nun, nach dieser Reformierung, das Kloster seine Blütezeit erlebte. Jetzt erst entstand der größte Teil der Bibliotheksbände durch die verstärkte Arbeit der Nonnen in dem Skriptorium der Schreibstube.
Im Jahre 1525 nahm die Stadt Nürnberg offiziell die Reformation an. Das bedeutete das Ende für das mittelalterliche Klosterwesen in evangelischen Gebieten. Innerhalb von 4 Wochen sollten die Nonnen ihre Ordenstracht ablegen. Nürnberger Familien erlaubte man, ihre Töchter aus den Klöstern zu holen. Die Frauen sollten aus dem Kloster austreten und, wenn noch unter 40 Jahren, am besten heiraten, was für eine mittelalterliche Nonne einen gesellschaftlichen Abstieg bedeuten musste. Mit dem Verbot von Neuaufnahmen war die Klostersperrung ausgesprochen. Die Klöster waren zum Aussterben verurteilt. Einige wenige Nonnen traten tatsächlich freiwillig aus. Ein Großteil von ihnen leistete jedoch auch jetzt Widerstand gegen die Schließung ihres Klosters. Erst am 26. Januar 1596 starb die letzte Chorschwester und Priorin Cordula Knörrin.
Damit war ein jahrhundertealter Bildungsraum für Frauen, wenngleich innerhalb kirchlicher Hierarchien, zu Ende gegangen. Nach 1945 bezog die Stadtbibliothek die ehemaligen Klosterräume. Hier werden die klösterlichen Handschriften aufbewahrt. Und noch immer kann man aus den gotischen Spitzbogenfenstern im Mauerwerk hinausgucken, wie es wohl auch die ein oder andere mittelalterliche Schreiberin getan haben mag.
Von und mit Nadja Benewitz und Michael Liebler. Außerdem sprachen Susanne Breithaupt und Tim Liebler. Im Interview Dr. Christine Sauer. Musik von Ulrike Bergmann, David Chestai, James Kibbe, The Tudor Consort und Mi affete la malva e nos ochenta.